unangenehme Partner, die kritisch sind, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Es kann aber auch mal kippen in Richtungen, wo man dann sagt, nee, die machen jetzt so blöde Vorschläge oder versuchen uns in eine Richtung zu bringen, die wir gar nicht wollen. Stichwort auch Fehlentscheidung oder auch die Frage, wie frei ist man noch in seinen unternehmerischen Entscheidungen? Ich sage ganz offen, ich kann das, glaube ich, heute auch offen sagen, dieses mittelständische oder nein, es war eigentlich fast schon ein Konzern, ein kleiner Konzern, Klingel, aber sehr mittelständisch, familiär geprägt, war nicht der beste Investor, weil sie sehr früh Profitabilität erwartet haben, obwohl sie wussten, dass das nicht der Fall sein konnte oder dass wir das nicht erreichen können. Und das erzeugte einen Druck, wo ich dann manchmal tatsächlich schon dachte, nein, ich habe nie gedacht, ich schmeiße es hin, aber ich war schon oftmals extrem frustriert.
Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digitalpodcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Dr. Jörg Zimmermann eingeladen. Er hat eine ganz bewegte Unternehmerkarriere. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch von Pflegebox. Mittlerweile macht er eigentlich was ganz anderes. Aber bevor wir darauf eingehen, Jörg, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Freue mich.
Jörg, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Also vielleicht mal kurz gefasst, was ist denn eigentlich dein Background und was machst du heute?
Naja, mein Background ist ein ganz klassischer. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren Medizin studiert in Freiburg und in München, habe dann so einen klassischen Karriereweg eingeschlagen mit USA-Forschung und wollte irgendwann mal Professor werden, in dem Falle für plastisch-rekonstruktive Chirurgie. Das war so der Plan. Und dann kam Ende der 90er Jahre ein Angebot von einem guten Freund, der sagte, willst du nicht ein kleines unternehmerisches Projekt mal machen zwischendurch? Und ich war gerade so zwischen zwei Klinikstation, dachte, das probierst du mal aus. Das war eine Unternehmerzeitschrift für Ärzte, die gelauncht werden sollte. Und ich hatte keine Ahnung von dem Thema. Ich hatte nie Publishing gemacht. Ich hatte ein gewisses Faible für Print. Das war ja damals noch aktuell. Online gab es natürlich schon, aber es war natürlich überwiegend Print. Wenn man von Medien sprach, von Fachmedien. Das habe ich gemacht und dann wurde aus dieser Zusammenarbeit mit diesem Freund, der auch gleichzeitig Medienunternehmer war, wurde ein erstes unternehmerisches Projekt, was dann wirklich sehr massiv finanziert wurde. Das war die damalige Zeit der sogenannten New Economy. Das ist ein Begriff, den viele Jüngere nur aus den Geschichtsbüchern kennen. Ich habe das live miterlebt. Man konnte damals mit einem guten Konzept viel, viel Geld einsammeln, damals noch D-Mark. Und das haben wir gemacht und haben da ein riesengroßes Unternehmen, ein Medienunternehmen gegründet, was dann ja 1,5 Jahre lang existierte. Und dann kam die sogenannte Dotcom-Blase, beziehungsweise die gab es schon und die platzte und dann gab es keine Weiterfinanzierung. Und dann war dieser erste Versuch gescheitert. Ich habe mich aber nicht beirren lassen und habe dann mein nächstes Unternehmen gegründet. Das war eine PR-Agentur für Medizintechnik. Das habe ich sehr bewusst sehr klein gehalten, habe das dann nach ein paar Jahren an eine Kollegin verkauft, habe mich nebenher noch beteiligt an einer Preissuchmaschine. Das war damals auch en vogue, so in den Nullerjahren, in den 2000er Jahren. Und dann kam irgendwann Ende der Nullerjahre die Idee, mit der Pflegebox. Es gab damals keinerlei Modell für die Versorgung von Pflegebedürftigen mit Pflegehilfsmitteln. Da gibt es ja diese gesetzliche Regelung mit den 40 Euro. Das kannte keiner. Das kannten weder die Betroffenen noch die Pflegedienste. Wenn man sich erkundigte und die Leute vielleicht davon gehört hatten oder es nutzten, dann lief es eben so, dass die Leute in die Apotheke gegangen sind und sich die Sachen gekauft haben oder ins Sanitätshaus und dann die Belege eingereicht haben. Und der zweite Aspekt war, ich habe mir dann gedacht, das kann man doch irgendwie anders machen. Nun reden wir von Jahr 2010 ungefähr, 2010. Und wenn man damals zu Venture Capital Firmen gegangen ist und gesagt hat, ich habe hier eine tolle Idee, dann hatte ich zwei Handicaps. Erstens, ich war unternehmerisch betrachtet ein Nobody. konnte ja noch keine großen Erfolge vorweisen. Und ich hatte ein Modell in einem Markt, was keiner kannte. Es gab bis zu dem Zeitpunkt, mit Ausnahme von Pflege.de, kein Modell auf dem deutschen Markt, was Venture Capital finanziert im Pflegemarkt funktioniert. Es gab diese klassischen unternehmerischen Modelle, Brick and Mortar würde ich das nennen. Ja, man kauft einen Pflegedienst oder eine stationäre Pflegeeinrichtung. Es gab auch schon die ersten Konsolidierungen so im stationären Pflegemarkt. Aber irgendwie auf der grünen Wiese jetzt ein Startup zu gründen und zu sagen, ich mache jetzt hier ein großes Unternehmen daraus, das glaubte mir keiner. Und ich habe das dann damals gegen alle Widerstände sozusagen am Küchentisch gestartet. Es war auch eine schwere Zeit, ein Jahr lang. Wir haben ja wirklich gebootstrapped zu zweit dran gearbeitet, haben den ersten Proof of Concept gebracht, indem wir die ersten, ich glaube, es waren ungefähr 300 Kunden dann akquiriert hatten, 30 Pflegedienste. Und dann ging alles relativ schnell. Dann haben die ersten VCs gesagt, ja, ihr habt gezeigt, ihr könnt es, jetzt müssen wir skalieren. Und dann kam das erste Geld und so fing das an.
Ja, und wie es geendet ist, da gehen wir auf jeden Fall später noch drauf ein. Heute machst du Familiara. Was ist das genau?
Familiara ist ein, ja, man kann es verkürzt bezeichnen als eine Art Legal Tech für die Durchsetzung von Leistungsansprüchen im Pflegemarkt. Leistungsansprüche im Pflegemarkt sind ja in erster Linie abhängig vom Pflegegrad. Das heißt, wenn jemand einen Pflegegrad beantragt, abgelehnt wird oder zu niedrig eingestuft wird und das Gefühl hat, das ist nicht richtig beurteilt, kann er sich an uns wenden. Wir prüfen das in einem mehrstufigen Verfahren. Und wenn wir das Gefühl haben, dass diese Einschätzung des Betroffenen richtig ist, also der medizinische Dienst respektive die Kasse wirklich Fehler gemacht hat, dann bringen wir unsere pflegefachliche Kompetenz ins Spiel. Wir haben also ein sehr, sehr großes Netzwerk von ungefähr 150 Pflegeberatern, Pflegesachverständigen in ganz Deutschland. Wir haben natürlich auch eine eigene Kompetenz. Wir argumentieren gegen dieses Gutachten. Bei Widersprüchen ziehen wir auch kooperierende Anwälte hinzu. Wir dürfen selber keine Rechtsdienstleistung erbringen. Deswegen machen wir das nicht selbst, wir trennen das. Wenn wir am Ende Erfolg haben gemeinsam, dann bekommen wir für unsere pflegefachliche Arbeit ein Erfolgshonorar, aber eben auch nur dann. Das ist also im Prinzip, man kann fast sagen, es ist so eine Art, man kann ja nicht sagen Prozesskostenfinanzierer, es ist ein Risikokostenfinanzierer, das sind wir. Na, wir prüfen ein Risiko, wenn das Risiko tragbar für uns ist, am Ende zu gewinnen, dann übernehmen wir den Fall auch auf die Gefahr, dass wir verlieren und dann kriegen wir eben kein Geld. Aber wenn wir gewinnen, kriegen wir Geld vom Kunden. Der Kunde kann das in der Regel über die Nachzahlung, die dann fällig wird, er hat ja dann einen Anspruch auf eine Nachzahlung von der Kasse, kann das gut bezahlen. Wir nehmen ja auch keine Gelder für die Zukunft, keine monatlichen Beträge oder sonst was, eine Einmalzahlung und er hat dann in Zukunft seine höhere Leistung und ist glücklich und zufrieden.
Ja, das Modell kannte ich bisher nur von Flügen und bei Mietminderung, ehrlich gesagt. Aber dass es das in der Pflege gibt, kannte ich so noch nicht. Finde ich auch eine sehr spannende Sache.
Ja, also ich sage ganz offen, die Inspiration kam jetzt nicht von den Firmen, die Fluggastrechte durchsetzen oder Mietrecht, Arbeitsrecht, Verkehrsrecht. Es gibt ja ganz viele Beispiele. Aber ja, wir haben uns natürlich diese Modelle auch angeschaut, insbesondere auf die Frage, was kann man weitestgehend automatisiert in diesem gesamten Prozess machen. Aber ja, es ist auch so, ich glaube, die Tatsache, dass es bisher wenige versuchen oder wir die Ersten waren, die es wirklich im großen Stil gemacht haben, hängt auch damit zusammen, dass die Thematik extrem schwierig ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich prüfe, ob ein Fluggast einen Erstattungsanspruch hat, dann reichen mir möglicherweise 5 bis 10 Daten. Ja, dann muss ich wissen, welcher Flug war das, wie waren die Wetterbedingungen, wie gab es höhere Gewalt, gab es Streiks. Ich muss prüfen, ob der wirklich in dem Flug saß oder nur angibt, in dem Flug gesessen zu haben und so weiter. In unserem Falle reden wir von einem Gutachten, bei dem 64 Fragen gestellt werden, in 64 Fragen, Einschätzungen gemacht werden. Und ich muss schon sehr, sehr genau hingucken, um beurteilen zu können, ist dieses doch recht komplizierte Gutachten des medizinischen Dienstes korrekt. Ich muss es mit der Realität abgleichen, um am Ende wirklich abschätzen zu können mit eigener pflegefachlicher Kompetenz, was ist die Wahrheit? Ist das eine Fehleinschätzung oder verdient der einen höheren Pflegegrad? Und dieser höhere Aufwand schreckt wahrscheinlich viele ab und auch zu Recht, denn es ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe.
Dann, wenn wir nochmal auf deine unternehmerische Laufbahn gucken, also mich würde zum Schluss noch interessieren, was du da mit Familiara dann in Zukunft geplant hast, ob du nochmal Lust hast auf so eine Reise wie zum Beispiel mit der Pflegebox oder nicht, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Was war denn so für dich der Punkt, wenn du zurückblickst, wo du wusstest, okay, du gehst jetzt nicht mehr zurück in die klassische Medizin?
Ehrlich gesagt war der Punkt schon sehr früh erreicht. Der war fast schon bei dem ersten Unternehmen, was wirklich so ein Highflyer war, hochgejazzt wurde und dann ganz tief runtergestürzt ist in die Insolvenz. Und trotz dieses Misserfolges, vielleicht auch durch die Zeit in Amerika, ich war 2 Jahre in Amerika und habe da einfach gelernt, man kann auch mal Fehler machen, man kann auch mal auf die Nase fallen. Das heißt ja nicht, dass man es nicht kann. Ne? Also es war so eine Mischung aus, ich bin überzeugt davon, dass das Konzept richtig war oder richtig ist. Ich bin überzeugt davon, dass ich das schaffen kann. Ich weiß, dass ich richtig liege. Also auch diese Überzeugung, das Richtige zu tun, übrigens auch bei Familiara, gegen alle Widerstände und auch gegen alle Schwierigkeiten. Ich weiß, dass das eine wichtige Geschichte ist und dass es richtig ist, es zu tun. Und ich habe mich schon nach dem ersten Misserfolg nicht beirren lassen. Ich gebe zu, ich habe damals natürlich darüber nachgedacht, wieder in die Klinik zu gehen. Ich habe auch darüber nachgedacht und auch 1-2 Versuche unternommen, in die Industrie zu gehen. Es hat heute, aus heutiger Sicht betrachtet, Gott sei Dank nicht geklappt, sonst wäre ich möglicherweise irgendwie heute bei irgendeinem Medizintechnik- oder Pharmaunternehmen gelandet. Ich bin heilfroh, dass es nicht geklappt hat und dass ich auf dem Weg dann eben die Pflegebox gegründet habe. Wow.
Also, wenn du nochmal dazu zurückblickst auf diese Insolvenz oder generell auf diese Zeit aus deinem ersten Unternehmen, was hast du dann am Ende des Tages noch daraus mitgenommen? Also ich kann mir vorstellen, man ist dann erstmal auf dem richtigen High, wenn du merkst, okay, es geht jetzt nur voran, immer neue Gelder kommen ran, die Bewertungen steigen ja auch und auf dem Papier rechnet man sich schon aus, was man sich, also wie viel man gerade schon an Vermögen aufgebaut hat und hat wahrscheinlich schon einen Porsche-Konfigurator offen und mit einem Schnipp ist das eigentlich weg. Ich meine, wie gesagt, du hast selber gesagt, ich zum Beispiel, ich bin Baujahr 96, das heißt, ich war zum Zeitpunkt, als die Blase dann geplatzt ist, 5 Jahre alt so. Ich habe davon nicht so viel mitbekommen, aber das muss ja unglaublich schmerzhaft gewesen sein und Schmerz triggert ja meistens auch so eine gewisse Lernerfahrung, dass man sagt, okay, in Zukunft würde ich das nicht wieder so machen. Gab es da so 2-3 Sachen, wo du gesagt hast, okay, das wird in Zukunft mir nicht nochmal passieren?
Naja, das Erste war natürlich, man musste erst einmal realisieren, was es damals hieß, dass diese Dotcom-Blase geplatzt ist. Man muss sich die Welt vorher, während der Dotcom-Blase so vorstellen, ich könnte da ganz viele Anekdoten erzählen, das würde jetzt möglicherweise auch den Rahmen hier sprengen, aber man kann sich im weitesten Sinne so vorstellen, man hat ein Konzept, was einigermaßen plausibel klingt, man präsentiert es auf 20 PowerPoint-Folien und es sitzt einem Gremium gegenüber, oft von damals älteren Herren, von Banken, von VCs, von wem auch immer. Und man hat ständig das Gefühl, die verstehen eigentlich gar nicht, was man erzählt, aber sie wollen dabei sein. Ja, sie wollen eine Chance nicht verpassen. Es war damals eine Welt, jeder Geldgeber, es gab viel Geld auf dem Markt und jeder Geldgeber, die größte Angst war, eine Chance nicht zu bekommen. Und das führte dazu, dass ein Begriff wie Due Diligence, den gab es damals, ja, aber er wurde nicht gelebt, muss man einfach sagen. Ja, es wurde also jetzt nicht das, was man heute unter einer Due Diligence versteht, egal ob es im wirtschaftlichen, im Legal, im was auch immer Bereich ist, das wurde einfach nicht durchgeführt. Also das erste Learning ist auf jeden Fall, man muss natürlich ein viel plausibleres oder ein viel durchdachteres Konzept machen. Das wurde mir relativ schnell klar. Es wird in der Zukunft nicht mehr so einfach sein, einfach vor einen Investor zu treten und sagen, hey, ich habe hier eine tolle Idee gib mir mal Geld, ich mache da schon was draus. Das zweite Learning war, nicht so schnell zu wachsen. Wir sind innerhalb von einem halben Jahr auf 120 Mitarbeiter gewachsen. Das war so ein bisschen bedingt durch das Konzept. Man muss sich das so vorstellen, wir waren ein Medienunternehmen und wir haben verschiedene Medien produziert. Wir haben Fernsehen produziert, Radio produziert, Print, Online. Das waren so die bis hin zu Veranstaltungen. Und für jeden Medienbereich gab es eine eigene Truppe. Da gab es dann immer einen Chef, der wollte dann auch immer ein Auto haben. Und also es musste innerhalb kürzester Zeit eine Struktur aufgebaut werden, die uns und mir, ich war auch ein bisschen für die Struktur verantwortlich, ein bisschen über den Kopf wuchs. Und das nächste Learning war dann einfach zu sagen, versuch doch mal ein Unternehmen so zu bauen, dass du in gesunden Wachstumsschritten mit vielleicht auch ein bisschen Bootstrapping langsamer wächst, den Überblick behältst, dir die Dinge nicht über den Kopf wachsen, dir die Dinge nicht um die Ohren fliegen. Ich glaube, dass ich habe in der Folgezeit diesen Fehler nicht mehr gemacht. Vielleicht musste ich ihn auch nicht mehr machen. Also meine PR-Agentur habe ich ganz bewusst sehr klein gehalten, sehr personenzentriert auf mich. Das war sicher auch so eine Erfahrung. Aber ich glaube, das ist also plausibles Konzept und gesundes Wachstum. Das waren, glaube ich, so die beiden Learnings aus heutiger Sicht betrachtet unwirklichen Zeit damals. Das war eine geile Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Bäume wuchsen in den Himmel. Es gab keine Grenzen.
Ja, da ist ja Honig noch von der Wand geflossen, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das Einzige, was vielleicht ein bisschen nah dran kommt an dieser Erfahrung, war wahrscheinlich so in die Jahre 2019 bis 2021, was Venture Capital angeht. Da war es ja dann auch ähnlich, dass Tyra Global und Co. dann gesagt haben, naja, wir buttern jetzt ja hunderte Millionen in so ein Startup rein, ohne irgendeine relevante Due Diligence zu machen. Also, aber ich glaube, sowas wie den neuen Markt und dann die darauf folgende Dotcom-Blase wird es wahrscheinlich nicht nochmal in nächster Zeit geben. Aber ich finde es immer wieder spannend, da Anekdoten einfach zu hören und auch spannend zu erfahren, was dann jemand wie du daraus gelernt hat, der dann auch später wiederum sehr erfolgreiche Unternehmen eben gegründet hat. Also du hast ja dann die PR-Agentur gegründet und dann irgendwann 2010er Jahre mit der Pflegebox angefangen. Was war denn man stolpert ja in so einem Thema wie die Pflegebox eigentlich nicht einfach so rein. Und dann merkt man, oh Mensch, irgendwie damals waren es, glaube ich, noch 31 Euro oder sowas pro Monat, die es da gab, hatte ich vorher gelesen. Wie genau bist du denn darauf dann gekommen? Hat dir da irgendjemand von erzählt? Hast du einen Artikel zugelesen? Oder?
Nee, da gibt es eine ganz lustige Anekdote dazu. Ich war damals Anfang der Nullerjahre, 2001, 2002, als Aufsichtsrat eines am neuen Markt gelisteten Medizintechnikunternehmens bestellt. Und der Aufsichtsrat hat ja eine Kontrollfunktion, er soll den Vorstand kontrollieren. Wir waren ein kleines Team, das waren 60 Mitarbeiter insgesamt. In so einer kleinen Medizintechnikfirma ist man als Aufsichtsrat natürlich auch ein bisschen in die Strategie eingebunden. Im Prinzip macht man sich halt auch viele operative Gedanken, die sich auch der Geschäftsführer machen sollte oder der Vorstand in dem Falle. Und wir saßen zusammen, unser Produkt war eigentlich für den klassischen Medizinmarkt, Diabetesmarkt gedacht und wir machten uns Gedanken, in welchen anderen Märkten könnten wir denn eigentlich unser Produkt noch platzieren. Und irgendjemand sagte, Pflegemarkt, was ist denn damit? Und wir hatten alle keine Ahnung vom Pflegemarkt und dann habe ich mir, so wie andere abends einen Roman lesen, das SGB-11 geschnappt und habe einfach mal versucht zu verstehen, was ist eigentlich der Pflegemarkt? Was sind die Regeln des Pflegemarktes? Was sind die Gesetze? Wie sieht dieser Markt aus? Und dann kam ich zu diesem Paragraphen 40, ich glaube ab Paragraph 40 Absatz 2, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, wo eben diese Regelung mit diesen Pflegehilfsmitteln stand. Und dachte ich mir, komisch, habe ich noch nie von gehört. Dann habe ich mich erkundigt, habe relativ schnell festgestellt, das kennt keiner. Und dann habe ich gedacht, das müssen wir doch mal ausprobieren. Und wenn wir über diesen Markt, über dieses Thema in diesen Markt kommen, dann können wir unser Produkt vielleicht hinterher schieben. Also wir wollten einfach lernen, im Pflegemarkt ein bisschen Business zu machen. Jetzt waren wir damals ein börsennotiertes Unternehmen. Ich hatte eine kleine Beteiligung nebenher an einem kleinen Medizintechnikunternehmen in Zwickau. Und die gefragt, könnt ihr ein Lager zur Verfügung stellen? Dann versuchen wir das einfach mal. Dann hatten wir so einen kleinen Pflegedienst gekauft, der insolvent war, und der Gründer, der hat uns dann ein bisschen mit seinen Kontakten im Vertrieb geholfen. Also wir haben so ein Pilotprojekt gemacht und das lief eigentlich ganz gut. Und wir haben fleißig den Vorläufer der Pflegebox verkauft. So muss man das wirklich sagen. Das hieß damals Acanto-Box, so war der Name. Nachdem wir gemerkt hatten, dass das Ganze funktioniert, kam das Unternehmen, für das ich Aufsichtsrat war, ein bisschen in Schieflage. Das war dann auch zu ungefähr zeitgleich mit dem Niedergang des neuen Marktes. Wir waren ja am neuen Markt damals notiert. Und dann stand eine Hauptversammlung an. Und wenn man weiß, wie eine Hauptversammlung abläuft, wenn die Situation nicht so rosig aussieht, dann sitzt du vorne als Aufsichtsrat und dir gegenüber im Saal sitzen hunderte von Aktionären, große wie kleine. Und du musst dir blöde Fragen anhören und du musst dich erklären, warum du bestimmte Dinge so und so machst. Und als Aufsichtsrat bist du eben der Kontrolleur. Und wir haben im Vorfeld eben gesagt, wir müssen dieses Projekt einstellen, denn wir wollen nicht riskieren, dass unsere Aktionäre uns dafür kritisieren oder möglicherweise auch die Gefolgschaft aufkündigen, also das Misstrauen aussprechen sozusagen, wenn wir solche Experimente nebenher machen. Wir müssen uns auf das Kerngeschäft konzentrieren. Und so verschwand dieses Konzept Acanto-Box wieder in der Schublade.
Und tauchte dann ein paar Jahre später wieder auf.
Ja, pass auf, das war alles 2002 und es blieb wirklich in der Schublade. Ich habe damals mit dem Vorstand und dem Mehrheitsaktionär dieser Medizintechnikfirma gesprochen und der sagte, mich interessiert das nicht mehr, du kannst das haben. Wir haben das dann damals vereinbart. Ich habe das dann sozusagen das Konzept, was ja auch letztendlich von mir stammte, dann zu mir genommen und in meine Schublade gelegt. Und da lag es 8 Jahre. Ungefähr 7, 8 Jahre, bis ein guter Freund von mir, den ich aus früheren Zeiten aus Köln kannte, auf mich zukam und sagte, hast du eine Idee, was wir gemeinsam unternehmerisch machen könnten? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe da noch eine Idee in der Schublade. Die nennen wir jetzt Pflegebox und das machen wir jetzt. So. Und mit einem Abstand von 8 Jahren, ich habe dann gesehen, es hatte sich an den gesetzlichen Voraussetzungen überhaupt nichts geändert. Es gab tatsächlich, damals waren es die 31 Euro, also anfangs waren es noch 60 D-Mark, so begann das 1995. Und dann eben durch den Switch zum Euro waren es dann 31 Euro und das wurde dann ein paar Jahre später auf 40 Euro erhöht.
Tja, so, und dann habt ihr die erste Zeit gebootstrapped, weil du hast ja selber gesagt, ihr wart in der deutschen Gründerszene jetzt nicht wirklich groß prominent, plus an den Markt Pflege hat damals zumindest aus Technologiesicht ja auch nicht wirklich jemand geglaubt. Das war kalter Kaffee. Ich meine, was war 2010 on Vogue? Das war wahrscheinlich so die Rocket-Internet-Zeit. Da gab es andere Themen, die da spannender waren, wie Zalando und Co. Und dann habt ihr es aber geschafft, erste Kunden zu bekommen, konnte damit die ersten Investoren überzeugen. Und dann habe ich gesehen, ich habe mich so ein bisschen durch eure Pressearbeit dann durchgewurschtelt und irgendwie so gefühlt alle 6 bis 12 Monate kam dann wieder eine neue Meldung und wieder neue Investoren und Kundenzahl wieder verdoppelt und verX-facht und so weiter. Das fand ich ja ganz spannend. Also ab einem bestimmten Punkt wurde das ja auch zu einem ziemlichen Rocket-Ship, sage ich jetzt einfach mal. Also wo dann auch das Wachstum ziemlich schnell voranging, oder?
Naja, also was die Investoren anging, wir hatten in der Anfangszeit tatsächlich Schwierigkeiten, die Leute zu überzeugen. Wenn wir präsentiert haben und eine Stunde Zeit hatten, musste ich eine halbe Stunde erstmal den Pflegemarkt erklären. Na, und dann hatte ich noch eine halbe Stunde, um das Konzept zu erklären. Das war schon mal ein Handicap. Und keiner glaubte so richtig an den Pflegemarkt. Nachdem wir dann die ersten, und das hat wirklich ein Jahr gedauert, die ersten Erfolge hatten, ging es dann relativ schnell. Es waren am Anfang 2 Investoren. Es war die IBB in Berlin. Und der Klingelversand, da sage ich auch wieder, die Älteren unter uns kennen diesen Namen noch als damaligen Wettbewerber von Neckermann und Quelle und Otto. Das war so ein klassischer Versandhändler. Ich glaube, mittlerweile haben sie jetzt tatsächlich sogar schon Insolvenz angemeldet oder eingereicht. Ich weiß gar nicht, ob es Klingeln überhaupt in der Form noch gibt. Und die beiden haben sich beteiligt. Ungefähr 1,5 Jahre später kam dann der zweite Investor, das war Yabeo aus München. Die kennt man mittlerweile auch ganz gut aus dem Pharma-Medizin-Pflegeumfeld. Für die war die Beteiligung an uns auch die erste Beteiligung im Pflegemarkt. Und weitere Finanzierungsrunden in dem Sinne gab es nicht. Und was das Wachstum angeht, wir sind schon ganz gut gewachsen. Wir hatten allerdings auch von Anfang an Wettbewerb und wir haben auch von Anfang an, das waren MeToo-Produkte, man muss es wirklich so sagen, also teilweise ganz frech auch unsere Texte von der Website kopiert und nicht verändert. Also
das kenne ich irgendwo her.
Ja, das gibt es. Wir hatten, ich glaube, wir haben insofern, wir sind insofern ganz gut gewachsen, weil wir von Anfang an uns überlegt hatten, wenn wir Online-Konkurrenz kriegen, dann werden die Online-Marketing-Kosten steigen und das war dann auch der Fall. Und wir haben sehr früh verstanden, dass es wichtig ist, ein Offline-Marketing aufzubauen über die Pflegedienste. Ich glaube, heute hat die Pflegebox sicher Kontakt oder Partnerschaften mit mehr als 3.000, 4.000 Pflegediensten in Deutschland. Also das ist schon und die Pflegebox ist ja nach wie vor auch Marktführer in Deutschland. Aber das war damals tatsächlich eine der Strategien, die uns ein vielleicht nicht so schnelles Wachstum, aber doch ein regelmäßiges Wachstum, vor allem mit nicht zu stark steigenden Vertriebskosten ermöglicht hat.
Waren die Pflegedienste euer wichtigster Wachstumskanal oder würdest du sagen, Online-Marketing war damals noch wichtiger?
Nein, es war unser wichtigster Marketingkanal. Also ich würde sagen, 80-90% kam über Pflegedienste. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir waren, was Online-Marketing angeht, mein Mitgründer und ich damals hatten auch nicht so furchtbar viel Ahnung von Online-Marketing. Und wie gesagt, wir haben Online-Marketing gemacht, wir haben klassische Dinge gemacht wie SEA zum Beispiel, haben dann relativ schnell gemerkt, dass uns die Klickkosten so ein bisschen um die Ohren fliegen, die Leadkosten. Und insbesondere als dann die ersten Wettbewerber kamen, die ja alle reine Online-Wettbewerber waren, ne? Pflegepaket, so wie sie alle hießen. Deswegen haben wir von Anfang an wirklich sehr stark auf den Offline-Vertrieb gesetzt, haben da eine Mannschaft aufgebaut. Ich glaube, in der Spitze hatten wir 10 Leute in dem Vertrieb, die sich nur um die Pflegedienste gekümmert haben. Aber das war sicher mit ein Erfolgsfaktor. Heute muss man sagen, wenn man gutes Online-Marketing macht und die Pflegebox hat ja dann auch noch einen weiteren Wettbewerber weggekauft, die auch sehr gut Online-Marketing machen können, dann kann man sagen, ist das gleichwertig. Also man kann mit einem guten Offline wie auch mit einem guten Online-Vertrieb weiterhin wachsen. Und beides ist wichtig. Ne? Also hätten wir damals eine höhere Online-Kompetenz gehabt, intern, hätten wir es sicher stärker betont. Wir haben uns einfach für den Offline-Weg entschieden und ich glaube, es war nicht die falsche Entscheidung.
Ja, am Ende des Tages ließ es sich wie eine großartige Erfolgsgeschichte. Was war denn aber auf dem Weg, ja, ich sag mal, so die größte Herausforderung, die ihr damals eigentlich zu meistern hattet? Also gab es da irgendwie mal eine bestimmte Situation, wo du dachtest, okay, jetzt ist das Ding rum, jetzt können wir zumachen?
Naja, wenn du VC drin hast, ich sage dann immer so, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das ist schwierig oftmals im Vorfeld einzuschätzen, wie wird das Leben mit einem VC in der Zukunft sein? Wird das ein angenehmer Partner? Wird das ein unangenehmer Partner? Unangenehme Partner, die kritisch sind, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Es kann aber auch mal kippen in Richtungen, wo man dann sagt, nee, die machen jetzt so blöde Vorschläge oder versuchen uns in eine Richtung zu bringen, die wir gar nicht wollen. Stichwort auch Fehlentscheidung oder auch die Frage, wie frei ist man noch in seinen unternehmerischen Entscheidungen? Ich sage ganz offen, und ich kann das, glaube ich, heute auch offen sagen, dieses mittelständische oder nein, es war eigentlich fast schon ein Konzern, ein kleiner Konzern, Klingel, aber sehr mittelständisch, familiär geprägt, war nicht der beste Investor, weil sie sehr früh Profitabilität erwartet haben, obwohl sie wussten, dass das nicht der Fall sein konnte oder dass wir das nicht erreichen können. Und das erzeugte einen Druck, wo ich dann manchmal tatsächlich schon dachte, nein, ich habe nie gedacht, ich schmeiße es hin, aber ich war schon oftmals extrem frustriert. Das sind, wenn du mich fragst, was sind andere Situationen, Ich hab immer an das Modell geglaubt. Es gab VCs, die mir gesagt haben, ich gehe schon deswegen nicht rein, weil ich nicht daran glaube, dass sich die, regulatorische Situation unverändert bleiben wird, also dass dieser Paragraph, diese Erstattungsmöglichkeit weiterhin bestehen wird. Was ist, wenn die wegfällt? Ja, habe ich gesagt, wenn die wegfällt, haben wir ein Problem, weil dann die Erstattung nicht mehr da ist. Aber ich war mir sicher, dass selbst wenn es passieren würde, es ist nicht passiert, es ist bis heute nicht passiert. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass man dem Pflegebedürftigen diese Erstattung nicht wegnehmen wird. Es gab keine Situation, wo ich ernsthaft über das Aufhören nachgedacht habe. Es gab auch keine Situation, wo wir ernsthaft in einer Situation waren, wo wir sagen mussten, wir brauchen jetzt unbedingt, keine Ahnung, noch eine Bridge-Finanzierung, wir sind kurz vor der Insolvenz oder sonst irgendwas. Ja, es gab schwierige Zeiten. Der Widerstand im Markt im Sinne der Vertriebskosten, des Vertriebsaufwandes wurde von Jahr zu Jahr größer. Wir haben Wettbewerber bekommen, das war der Hauptgrund dafür. Aber wir haben uns immer durchgesetzt, wir waren immer Nummer eins, selbst als Pflege.de dann anfing mit ihrer Curabox, die ja eine extrem hohe Reichweite haben mit ihrer Website, haben wir die Nummer eins behauptet. Und wenn du gute Investoren an der Seite hast, und unterm Strich waren es gute Investoren, und da muss ich wirklich lobend erwähnen, die IBB, die uns wirklich auch in Krisenzeiten immer unterstützt hat, nie gegen uns gearbeitet hat. Wenn du gute Investoren hast, dann funktioniert das. Aber es ist schwierig. Es ist, man sollte sich, bevor man sich für einen Investor entscheidet, eine kleine Investoren-Due Diligence machen.
Ich glaube, das unterschätzen viele Gründer. Ich glaube, als Gründer, gerade wenn du dann im Pre-Seed- oder Seed-Bereich bist, also ganz am Anfang, da freust du dich einfach überhaupt, dass du jemanden gefunden hast, der dir das Geld anvertraut. Also, dass das down the road mal zu einem Problem werden könnte, das ist den meisten in dem Moment nicht bewusst oder zumindest egal wahrscheinlich, ja, weil man sich erstmal über die ersten Monate gerettet hat. Jetzt wollen Investoren ja häufig dann eben irgendeinen Exit sehen. An die Börse gegangen seid ihr nicht. In dem Fall, wie sah es denn bei euch dann aus?
Naja, dass es einen Exit geben soll, war von Anfang an klar. Das war zu Zeiten der ersten Finanzierungsrunde IBB und Kringel noch nicht so hundertprozentig klar, zumal Kringel sich auch eine Option der Übernahme in die ersten Verträge hat reinschreiben lassen. Also so eine Art Vorkaufsrecht oder stärkeres Vorkaufsrecht als andere. Mit der zweiten Finanzierungsrunde, ja, BEO war dann klar, das muss dann irgendwann ein Exit geben. IPO war klar, oder zumindest zum damaligen Zeitpunkt war sicher, es wird jetzt kein IPO werden. Wir haben darauf hingearbeitet, und wann es kommt oder kommen könnte, ich sage mal so ab 2019 haben wir ernsthaft dann drüber nachgedacht. 2019, glaube ich, war es, hat dann auch unser Hauptinvestor, ja, BEO, den größten Teil rausgekauft. Dann blieben also nur noch, ja, BEO und ich als Gesellschafter übrig. Und dann kam ja 21 der Exit an Schülke und Meier, beziehungsweise EQT.
Ja, war das für dich so, ja, wie man heute so schön sagt, life-changing? Also würdest du sagen, das hat dein Leben nachhaltig verändert? Also
Gott, life-changing ist ein großes Wort. Ich glaube, das kann man für familiäre oder für gesundheitliche Dinge sagen. Ich weiß nicht, ob man das... Also mein Leben hat es insofern nicht verändert. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon, war ja schon tief in Familiara drin. Ich mache Familiara heute noch. Ich arbeite jeden Tag für Familiara und habe Spaß dabei. Es hat mir natürlich eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit gegeben. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, in andere junge Unternehmen zu investieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, es hat mir die Bestätigung gegeben, dass ich, als ich 2002 die Idee hatte, mit dem Zeitversatz des Gründens 2010 nicht so ganz falsch lag und auf der Strecke, ich bin ja nicht bis zum Ende, bis zum Exit dabei gewesen, aber wenigstens auf der Strecke, wo ich es aufgebaut habe, nicht so alles falsch gemacht habe. Das ist eine ganz gute Bestätigung für das eigene unternehmerische Ego. Ne? Aber es hat mein Leben jetzt nicht nachhaltig geändert. Ich bin nach wie vor Unternehmer. Ich hab immer noch Lust, einen zweiten Exit oder vielleicht auch einen dritten Exit zu machen, ob nun selber oder mit Beteiligung oder wie auch immer.
Dass du auf dem Weg nicht alles falsch gemacht hast, das ist natürlich noch sehr bescheiden ausgedrückt für die Höhe des Exits, den man so munkelt auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, wie du selbst gesagt hast, du hast jetzt auch Geld, um wiederum ins Ökosystem zu investieren. Da bist du unter anderem auch im Care Venture Circle unterwegs, darüber, beziehungsweise über deren Website bin ich ehrlich gesagt zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden, habe dann ein bisschen angefangen zu recherchieren. Gibt es denn bestimmte Themen, in die du aktuell in die du zuletzt investiert hast?
Ja, ich habe, als ich die Möglichkeit hatte, nach dem Exit der eigenen Firma, mir überlegt, in was willst du investieren, und habe mir gesagt, ich will A, nicht zu viele verschiedene Unternehmen, weil ich dann einfach den Überblick verliere. Ich habe auch so ein Selbstverständnis eines Business Angels, eines mitdenkenden, nee, jetzt nicht operativ im Tagesgeschäft mitarbeitenden, aber mitdenkenden Business Angels. Ich möchte also auch ein bisschen tiefer in den Themen drin sein. Ich möchte auch ein bisschen, ja, wie man so schön sagt, mitreden dürfen. Und das funktioniert nur, wenn ich ein bisschen Zeit dafür habe, mich auch mit den Dingen beschäftigen zu können. Und das andere ist natürlich der ganz klare Fokus auf dem Pflegemarkt. Da kenne ich mich aus. Da bin ich jetzt seit 15 Jahren zu Hause. Im Gesundheitsmarkt insgesamt seit, wenn man das Studium noch mitnimmt, 40 Jahren, wenn man so will. Ich würde also jetzt nicht außerhalb des Gesundheits- oder Pflegemarktes investieren, habe das auch noch nie getan, außer dass ich ab und zu mal in alte Autos investiere, aber das ist mein Hobby. Das ist das Einzige, was nicht mit Medizin zu tun hat, wo ich Geld investiere. Und was die klassischen Business Angel Investments angeht, ist es eben Pflege und ich versuche da auch möglichst noch einen Fokus im ambulanten Pflegemarkt zu halten und weniger im stationären.
Mhm. Kannst du konkrete Startups nennen, die du zuletzt investiert hast?
Ja, kann ich machen. Ich habe investiert in Nurse IT. Das ist eine Software, eine Pflegesoftware, die überwiegend in stationären Einrichtungen und da mit dem Fokus Intensivstationen verkauft wird. Die haben sich sehr gut entwickelt, auch durch die Unterstützung der Digitalisierung im stationären Bereich. Stichwort dieses Programm der Bundesregierung haben die natürlich auch profitiert. Dann bin ich investiert bei Juhi. Das macht mir am meisten Spaß. Juhi ist ein tolles Unternehmen, ganz junge Gründer. Ich habe noch nie ein Unternehmen erlebt, bei dem, ich sag mal, am Anfang des Jahres eine Zahl genannt wird und am Ende des Jahres guckst du auf die Zahlen und genau getroffen. Ne? Also das ist seit 2 Jahren ja, so. Die haben sich toll entwickelt.
Dem Ali folge ich auch auf LinkedIn. Also der macht da echt auch einen tollen Job.
Ja. Also Mui ist wirklich das Paradebeispiel für ein zwar organisch wachsendes, aber wirklich gut wachsendes, überlegt wachsendes Unternehmen mit einer ganz tollen Perspektive. Das Modell ist letztendlich Haushaltshilfen zu stellen über festangestellte Studenten, Schüler und Azubis. Also daher der Name Jung hilft, Mui. Refinanzierung über die 125 Euro im Pflegemarkt, teilweise auch über die Verhinderungspflege, teilweise auch Selbstzahler. Gibt es ja viele verschiedene Töpfe. Das macht viel Spaß. Dann bin ich investiert bei Enna in München. Enna ist eine Plattform oder ein Gadget, mit dem du über so eine Near-Field-Technologie eine Karte auflegst und dann Verbindung zu deinen Liebsten bekommst über ein Tablet. Kannst auch alle möglichen anderen Befehle über diese Checkkarte, die du auflegst, machen. Das ist so ein as simple as it can be Modell für ältere Menschen, die vielleicht mit Technologie nicht so gut umgehen können. Ich glaube, die haben sich auch gut entwickelt. Ich hatte eigentlich irgendwann mal gedacht, ich investiere nicht in Hardware, aber die haben mich dann doch überzeugt. Und ich bin noch, und das ist dann auch das vierte Investment, in Nova Heal investiert, eine Pflege-App, die sich ausschließlich an die Auszubildenden in der Pflege, also die Pflegeschüler und Schülerinnen, wendet und da eine Nische gefunden hat.
Ja, die waren auch zuletzt hier im Podcast tatsächlich.
Ja, und die machen das, ich glaube, die haben da eine sehr, sehr gute Nische gefunden. Da gibt es ja viele große Player in der Welt, also teilweise schon fast schon Unicorn-Status, was dieses Geschäftsmodell angeht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass irgendwann mal einer anklopfen wird und sagen wird, ihr habt einen guten Job gemacht.
Ja, das ist auf jeden Fall gut möglich. Der Weg dafür ist frei. Du hast selber gesagt, du hättest nochmal Lust auf einen Exit, sei es jetzt entweder bei einer deiner Beteiligungen oder eben auch bei dem, was du zum Beispiel aktuell tust. Ich habe mir vorhin, als du Familiare erklärt hast, die ganze Zeit gefragt, was dann ja sehr gut skizzierst, wie komplex so ein Fall ist. Dass es nochmal deutlich komplexer ist als eben nicht stattgefundenen Flug. Ich habe mir dann die ganze Zeit so gefragt, ist das denn überhaupt so skalierbar wie zum Beispiel eine Pflegebox? Also hast du da nochmal die Ambition, ich sag mal, Venture Capital reinzuholen, dann nochmal eine Firma mit mehreren hundert Leuten draus zu machen und die irgendwann zum Exit zu bringen? Oder sagst du, okay, ja, gemach?
Also der Hunger ist nach wie vor da, sage ich ganz offen. Aber das ist jetzt, ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich möchte mich aber jetzt auch nicht aufs Altenteil zurückziehen und meine Rente verfrühstücken oder nur noch Golf spielen tue ich sowieso nicht oder nur noch mit alten Autos durch die Gegend fahren. Das würde mir dazu ist der Tag zu lang. Ich möchte noch was machen und ich möchte auch weiterhin unternehmerisch tätig sein. Wenn du mich fragst, was die Skalierung angeht, ja, es ist ein Modell, was nicht so leicht zu skalieren ist. Und wir haben diese ganzen administrativen Prozesse zwischen den Stakeholdern, musst du dir vorstellen, wir haben den Kunden, den Betroffenen, wir haben den Anwalt, wir haben die Kasse, wir haben uns, also allein schon vier Stakeholder, die in irgendeiner Form miteinander kommunizieren müssen. Das haben wir schon weitestgehend über Legal-Tech-ähnliche Dinge organisiert. Das heißt, viele Standardprozesse sind schon automatisiert. Der nächste Schritt ist jetzt tatsächlich künstliche Intelligenz. Da arbeiten wir auch schon daran, dass wir zum Beispiel Gutachten automatisch auslesen können, dass wir Gutachten automatisiert erkennen und ihre Inhalte richtig erkennen können. Ich glaube, dass am Ende bei der Beurteilung einer Pflegebedürftigkeit man nie ganz hundertprozentig auf den Menschen verzichten kann, aber man kann wahrscheinlich 90% dessen, was auf dem Weg zu einem höheren Pflegegrad notwendig ist, automatisieren. Und da ist die KI auch ein Thema. Und mir macht das riesen Spaß. Also es ist einfach auch eine Herausforderung. Und KI in dem Umfeld ist wahrscheinlich viel, viel anspruchsvoller als in jedem anderen Bereich. Weil einfach der Mensch so komplex ist und jede einzelne Situation in allen ihren Facetten geprüft und beurteilt werden muss.
Tja, dann würde ich sagen, Jörg, ganz beeindruckende Unternehmerlaufbahn. Also ich nehme mir gerne an Menschen wie dir dann eben ein Beispiel, wenn ich so schaue, okay, wie soll es bei mir die nächsten 40 Jahre eben auch weitergehen? Also egal, ob das jetzt du bist oder der Jörg Kesselmeier zum Beispiel oder Detlef Friedrich von der Contec. Also das sind alles für mich so Paradebeispiele von Unternehmern. Und danke, dass du da den Weg mal so offen und transparent skizzierst hast. Und ich hoffe, man sieht sich in Zukunft mal auf der einen oder anderen Veranstaltung auch mal offline.
Ja, das würde mich auch freuen. Hat mich sehr gefreut und ich freue mich immer, wenn ich der jüngeren Generation gerade in diesem Pflegemarkt, der ja nicht einfach ist, mit ein bisschen Erfahrung, mit ein paar Kontakten und wenn es auch notwendig ist, ein bisschen Geld helfen kann. Also wer auch immer im Pflegemarkt eine gute Idee hat, kann mich gerne jederzeit ansprechen, fragen. Ich grill ihn dann. Im positiven Sinne.
Tja, ja. Die Due Diligence muss dann eben 20, 25 Jahre später doch gemacht werden.
Ja, genau.
Das ist nicht mehr wie Anfang der 2000er. Und genau. Von daher, Jörg, ganz lieben Dank und bis bald.
Danke dir, Christoph. Vielen Dank.